Vor vielen Jahren war ich selbst auch einmal in Israel. Und interessant war für mich, was mich damals am meisten beeindruckt hat. Eigentlich nicht so die heiligen Stätten, sondern am meisten beeindruckt hat mich ein Gräberfeld unter der Erde in diesen weichen Kalkstein hineingemeißelt. Und ich fragte, wann die Leute ungefähr beerdigt wurden, die dort beerdigt waren, und hörte etwa um die Zeit Null herum, das heißt vor 2000 Jahren. Und da dachte ich, das wäre schön, wenn ich einer von ihnen gewesen wäre. Denn dann wäre es mir so gegangen, vielleicht wie diesen Hirten oder diesem Legionär, dass ich Jesus persönlich gesehen hätte. Und damals dachte ich noch, wenn man Jesus persönlich sieht, hat man es leichter zu glauben. Dann ist es eher möglich zu sagen, aha, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, ich will zu ihm gehören. Inzwischen habe ich eingesehen, dass das eine Illusion ist, was ich damals dachte. Denn die Leute, so wie hier die Hirten und dieser Legionär und die anderen Legionäre, haben Jesus alle gesehen. Und die einen sagten, er ist ein Spinner, und die anderen sagten, ich werde jetzt die Verbindung mit ihm mein Leben lang halten. Ich merkte, dass der Unterschied nicht daran liegt, ob ich ihn mit meinen optischen Augen sehe, sondern ob mir sozusagen ein Licht aufgeht, wer er ist. Wir haben ja auch diese Redensart, wo es heißt, da ging jemand ein Licht auf. Und dann fing er an, etwas zu verstehen. Davon redet auch dieser Text in Jesaja 9, wo es heißt, das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Die im Land des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht auf. Du machst des Jubels viel, machst groß die Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jubelt, wenn man die Beute teilt. Denn das Joch, das auf ihm lastet, den Stab auf seiner Schulter und den Stock seines Treibers, zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Schuh, der mit Getröhn einherschreitet, und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird verbrannt, ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Groß wird die Herrschaft sein und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, da er es festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn der Heerscharen tun. Dieser Abschnitt ist ein Hinweis auf Jesus, der schon über 700 Jahre vor seiner Geburt gegeben wurde. Daran sehen wir, dass biblische Prophetie einen weiten Bogen überspannen kann und doch eine ganz wichtige, immer gültige Aussage macht. Was wir gerade gelesen haben, dass des Friedens kein Ende ist und die Herrschaft auf seiner Schulter liegt, war ein Vorwurf, den sie diesem Messias machten und sagten, der hat sich von der Tempelwache einfach abschlachten lassen. Er konnte sie noch nicht mal überwältigen. Und dann heißt es hier, dass er Frieden schafft und alle Waffen verbrennt. Irgendwo stimmt da etwas nicht. Im Alten Testament sind viele Hinweise auf Jesus und sie betreffen sein Kommen in einer doppelten Weise. Einmal würde er kommen, um zu leiden, und ein anderes Mal würde er kommen als der wunderbare Messias, der tatsächlich Gewalt beseitigt und Frieden schafft. Wir haben bisher erst das eine Kommen erlebt, dass er ohnmächtig kam, einer, den man tatsächlich an die Wand stellen konnte. Aber wir haben die Adventszeit gefeiert und Advent heißt Wiederkunft oder Ankunft. Leute, die Jesus Christus kennen und sein Wort verstehen, warten darauf, dass er wiederkommt. Nicht wieder in Bethlehem, sondern auf eine übernatürliche Weise. Und dass er dann die Christen zu sich holt und tatsächlich auf der Erde, allerdings durch ziemliche Katastrophen hindurch, Frieden schenken wird für 1000 Jahre. Die Älteren von uns kennen dieses Wort. Auch ein gottgesandter Messias beanspruchte das für sich für kurze Zeit und sprach von einem sogenannten 1000-jährigen Reich, was dann nur 12 Jahre dauerte. Wir wissen, dass das Hitler war. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, wird er tatsächlich Frieden schaffen auf dieser Erde, sodass alle Waffen verbrannt sind. Wie ist das möglich? Die Bibel sagt, dass in dieser Zeit der Böse gebunden sein wird, sodass er niemand mehr verführt, Krieg zu machen. Wenn also jemand jetzt sagt, hier ist die Rede von einem Friedefürsten, jetzt bin ich mal gespannt, was der heute Abend über Frieden sagt. Über den Weltfrieden werde ich wahrscheinlich gar nichts sagen, wohl aber über den persönlichen Frieden. Mir ist klar, dass in einer Welt, in der Christus als Herr und als Licht weitgehend nicht gesehen wird, kein Friede sein kann, sondern es immer nur einen zwischenzeitlichen Waffenstillstand gibt, aber nie einen endgültigen Frieden. Einfach, weil die Harmonie fehlt. In der Bibel wird das Wort Friede eigentlich in einem besseren Sinn verwendet als bei uns, nämlich in einem Sinn, dass es Harmonie bedeutet. Ich spiele gerne Gitarre und so ein Instrument hat 6 Saiten. Angenommen, 5 sind hervorragend gestimmt und die 6. ist ein Ton zu tief, dann ist in diesem Instrument eine Disharmonie. Wenn ich dann irgendein Lied begleite oder etwas vorspiele, stimmt es nicht. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und die 6. Saite durchschneiden, dann hätte ich auch Harmonie, weil nur noch 5, die harmonisch sind, ihren Dienst tun, aber es wäre irgendwo eine Einschränkung. Friede in diesem Instrument wäre erst, wenn die 6. Saite richtig gestimmt wäre und jetzt eine Harmonie entstehen könnte. Der Friede, den Gott meint, ist nicht so, dass wir den, der die Disharmonie liefert, ausscheiden, sondern dass er uns hilft, in seine Harmonie hineinzukommen, in eine Übereinstimmung mit Jesus Christus und auch mit seiner Liebe. Das wird heute wahrscheinlich immer nur ansatzweise gelingen. Auch Christen leben nicht immer harmonisch, aber Christus ist einer, der diese Harmonie fördert. Wenn wir heute Abend, Heiligabend feiern, erwarten wahrscheinlich die meisten von diesem Abend, dass er ein harmonischer Abend ist, für Sie persönlich oder in Ihrem Familienkreis. Und wahrscheinlich wird der unter uns, der in irgendeiner Weise eine Disharmonie erlebt, sehr betrübt sein. Wobei gerade bei so einem Fest eine Disharmonie leicht möglich ist, weil viele Leute abgespannte Nerven haben und jemand mal sagte, auf abgespannten Nerven spielt der Teufel Klavier. Deshalb ist gerade bei einem Fest des Friedens oft in manchen Familien vorübergehend Unruhe, weil sie alle irgendwo abgespannt sind. Hier ist die Rede von einem Mann, der Friedefürst genannt wird. Er hat noch 3 andere Namen. Er heißt Wunderrat, starker Gott und ewig Vater. Die meisten kennen nur den Namen Jesus. Das ist ein sehr schöner Name. Aber die 4 anderen Namen haben eine großartige Bedeutung. Wunderrat bedeutet, er ist mit seinem Latein nie am Ende. Wenn wir den Rat der 5 Weisen gerade vor kurzem gehört haben, sind das sicher Leute, die sehr viel wissen, aber die irgendwo mit ihrem Rat auch schnell am Ende sind. Sehr erstaunlich, dass sich bei uns alle 3 bis 5 Jahre das gesamte Wissen der Menschheit verdoppelt und man könnte fast sagen, im selben Maß nimmt die Ratlosigkeit zu. Das heißt, wir haben eine Zunahme an Wissen und eine Abnahme an Rat. Albert Einstein brachte mal dieses Zitat, wo er sagte, unsere Zeit ist gekennzeichnet durch eine Perfektion der Mittel und eine absolute Verwirrung der Ziele. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, was wir wollen und was richtig ist und was für unseren Frieden geeignet wäre. Deshalb ist es gut, diesen Mann, diese Person kennenzulernen, die Wunderrat heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Abend mancher da ist, der in seiner persönlichen Lage auch nicht weiterkommt. Und dann ist es ganz gut, wenn der Einzelne sich an diesen Wunderrat wenden lernt, indem er betet und einfach seine Probleme mit ihm durchspricht. Sicher ist es nicht so, dass dann ein rotes Licht aufleuchtet und die Antwort auftaucht wie bei einem Computer, aber Jesus Christus wird sich für den Einzelnen verwenden und ihm irgendwo auch deutlich werden lassen, in welche Richtung es weitergeht. Von diesem Wunderrat heißt es allerdings auch, dass er ein König ist und die Herrschaft auf seine Schulter kommt. Das heißt, Christus möchte nicht nur ein Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche sein, sondern auch einer, der die Herrschaft übernimmt, der die Richtung bestimmt und sie dann auch nach Möglichkeit durchführt. Im alten Griechentum gab es mal so eine Sagenfigur, der Atlas. Es war einer, der die gesamte Weltkugel zu tragen hatte und täglich stöhnte, weil er die ganze Last auf seiner Schulter hatte. Mancher von uns stöhnt unter der Last seiner Umstände oder seiner inneren und äußeren Zwänge und Nöte, weil er alles alleine trägt. In einem Psalm heißt es, Psalm 68, du legst uns eine Last auf, aber du trägst sie auch. Es ist erstaunlich, dass Gott die Lasten, die er uns auflegt, selber tragen möchte, weil es hier heißt, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Die Schulter, soweit ich das verstehe, ist der Körperteil, mit dem wir am meisten tragen können. Und deshalb wäre die Frage, ob der Einzelne von uns es wagen möchte, das, was ihn bewegt, Christus im Gebet anzuvertrauen. Das zu diesem Wort Wunderrat. Er weiß weiter. Dann heißt es starker Gott oder Gott Held. Christus ist nie schwach heute. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin nicht beschränkt. Und deshalb wäre die Frage, ob der Einzelne ihm zutraut, dass er für ihn stark genug ist, sein Leben zu führen, auch bei Hindernissen weiterzubringen. Ich finde so einen Psalmvers sehr schön. In Psalm 18, Vers 30 heißt es, mit dir zerbreche ich Bollwerke, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich vermute, dass mancher heute Abend da ist, der irgendwo in seinem Leben solche Bollwerke hat, wo er nicht weiterkommt, oder Mauern, die ihm einfach den Lebensraum einengen. Ich weiß nicht, wie die aussehen, aber der Einzelne weiß das und Gott auch. Und es ist schön zu glauben, dass wir mit diesem Gott, weil er ein starker Gott ist, über die Mauer springen. Das hat wieder etwas mit Vertrauen und sicher auch mit Gebet zu tun und mit der Zuversicht, dass Gott für jedes Problem sicher groß genug ist. Dann geht es weiter, ewig Vater. Vater ist eine Figur, die irgendwo ein Stück auch Fürsorge übernimmt. Und wenn Jesus diesen Namen hat, ewig Vater, dann bedeutet es, dass er in einer guten Weise für jeden von uns sorgen möchte. Das ist wichtig, weil so ein Vater gewöhnlich mehr Überblick hat als seine noch kleineren Kinder. Und Christus weiß eher, wie es weitergeht als wir. Nicht nur im persönlichen Leben, sicher auch in der Weltgeschichte. Friede Fürst, darüber sprachen wir schon. Friede bedeutet nicht nur, dass Ruhe da ist, so eine Ruhe zwischen vor dem Sturm, sondern Friede bedeutet Harmonie. Und so eine schöne Beobachtung, dass Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, normalerweise ruhiger werden, als sie vorher waren. Es hat nichts mit dem Temperament zu tun, sondern einfach, dass in ihr Leben ein Stück Frieden kommt. Von diesem Friedefürst heißt es, dass er die Kriegsdinge verbrennt, diesen Kriegsmantel und die Schuhe. Das heißt, wenn Christus in unserem Leben bestimmend wird, möchte er uns helfen, Waffen loszuwerden. Waffen, ich meine da nicht Dolche oder Pistolen oder so etwas, sondern zum Beispiel unsere spitze Zunge, die oft genug als Waffe auftaucht, dass er uns hilft, diese Zunge zu zügeln oder doch zumindest einzusehen, wo wir andere verletzt haben und uns da herauszuhelfen. Jemand sagte mal, sehr nett, Kritik ist wie eine Brieftaube, die immer in den eigenen Schlag zurückfliegt. Das heißt, wir meinen oft, dadurch Frieden zu schaffen, indem wir einen anderen zurechtstauchen und kritisieren, aber letztlich bringt es nie Frieden, sondern wahrscheinlich meistens Unfrieden. Christus als Friedefürst möchte uns allen helfen, weiterzukommen, auch auf der Ebene einer Harmonie mit ihm und soweit es möglich ist, auch untereinander. Sicher ist es wichtig, auch für so ein Weihnachtsfest, weil ja Freude und Freundlichkeit entweder Schminke sein kann oder echt ist. Jemand sagte mal, Freundlichkeit, wenn sie Heuchelei ist, ist so wie Falschgeld, das man in Umlauf setzt. Irgendwann kann es auffliegen und zum Schaden dessen dienen, der es in Umlauf gesetzt hat. Während wenn die Freundlichkeit aus dem Herzen kommt, dann ist es sozusagen eine echte Währung, die Bestand hat. Dieser Christus wird hier also genannt, Friedefürst, Ewigvater, Gottheld und Wunderrat. Es wäre die Frage, ob der Einzelne von uns diese Namen irgendwo schon in seinem Leben erfahren hat. Dann geht es weiter, dass er das Joch zerbricht und den Stock des Treibers. Die Älteren von uns kennen vielleicht aus der Landwirtschaft von früher her noch so ein Joch, das auf dem Nacken von Tieren liegt, damit sie irgendeine Sache ziehen können. Menschen haben normalerweise so ein Joch nicht, zumindest nicht äußerlich. Aber ich denke, dass manche von uns innerlich eingespannt ist. Irgendwo ist er unter einem Joch. Manche ist unter dem Joch seines Ehepartners. Ein anderer ist unterjocht in der Weise, dass er an irgendeine Meinung eines anderen gebunden ist, dass er es nicht wagt, dagegen vorzugehen. Mancher ist an eine Gruppe gebunden oder an einen Verein, obwohl er merkt, das taugt für mich nichts. Ein anderer ist an irgendwelche Suchtmittel gebunden, wo er schon spürt, dass er nicht mehr frei ist, aber er kommt im Moment nicht heraus. Ein anderer ist an seine Gefühle gebunden. Wenn er merkt, gegen den habe ich eine Antipathie, dann ist die Sache schon erledigt, weil er an dieses Gefühl gebunden ist, obwohl Jesus ihn frei machen könnte von dieser Antipathie. Mancher ist gebunden an eingeschliffene Gewohnheiten, die er nicht los wird, obwohl sie nicht gut sind. Es waren nur ein paar Beispiele. Ich finde es schön, dass Christus solche Bindungen zerschlagen oder auch verändern kann. Dass er uns von Dingen, die uns innerlich oder äußerlich unfrei sein lassen, befreit. Sicher ist das ein Kampf für manchen, aber es ist sicher etwas, was ihm Freude macht, wenn es gelingt. Den Stock des Treibers zerbricht er. Es wäre die Frage, was uns antreibt im Leben. Manchen treibt seine innere Unruhe an. Der muss ständig in Bewegung sein. Der kann auch nicht mehr richtig Urlaub machen, weil er schon wieder irgendetwas tun müsste. Es ist erstaunlich. Jemand sagte mal, der Teufel treibt die Menschen, während Gott sie leitet. Ich weiß nicht, ob der Einzelne den Unterschied merkt. Der Teufel treibt die Menschen, das heißt immer vorwärts an irgendeinem Punkt, während Gott sie leitet. Leiten hat mehr etwas mit Ruhe zu tun, mit einer klaren Linienführung, während dieses Treiben, da geht es immer vorwärts und es weiß gar nicht sicher, ob es immer richtig ist. Der Stock des Treibers können auch Gewissensbisse sein. Es ist erstaunlich, dass wir manche Dinge gerne tun, obwohl sie falsch sind, aber hinterher dann total niedergeschlagen sind und sagen, jetzt komme ich da nie wieder heraus. Ich denke, dass du da schon herauskommst, denn Christus vergibt dir und du kannst auch Menschen um Vergebung bitten und von daher wieder neu aufatmen und frische Luft gewinnen. Diesen Zustand, Sünde zu bekennen und Vergebung zu erfahren, könnte man vergleichen mit dem Aus- und Einatmen. Ich atme verbrauchte Luft aus und atme relativ frische wieder ein, je nachdem, wo ich bin. So kann ich meine Sünde bekennen, sozusagen das Verbrauchte ausatmen und neu Gottes Liebe aufnehmen und mich stärken lassen. Wir hatten von Jesus gesprochen als einen Friedefürsten, Wunderrat, einem, der Kraft genug hat für alles und der für uns sorgt wie ein Vater, der Bindungen zerbricht und deshalb Freiheit schafft. Wie kann man ihn kennenlernen? Man kann ihn dadurch kennenlernen, dass es Licht wird. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Von diesem Licht hat man nur etwas, wenn man die Augen öffnet. Ein Blinder empfindet von dem Licht höchstens die Wärmewirkung, aber er sieht nichts. Wenn er zum Beispiel sagen würde, ich glaube alles nur, was ich sehe, wie mancher das sagt, würde der gar nichts glauben können, weil er nichts sieht. Glauben bedeutet, dass ich die Augen öffne für das Licht, für Jesus Christus und dadurch Orientierung gewinne in meinem Leben. Ich möchte zwei Zitate bringen von Männern, deren Namen Sie wahrscheinlich kennen. Das eine, der Dag Hammarskjöld, der mal der Leiter von der UNO war. Und er sagte, an dem Tag, an dem ich Ja sagte zu Gott und ihm meine Hand gab, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Der Tag, an dem ich Ja sagte zu Gott und ihm meine Hand gab, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Das heißt, ich bekam Orientierung. Ich wusste jetzt, der Sinn meines Lebens besteht nicht in einer Verantwortung, sondern in dieser Beziehung zu Jesus Christus, der mich in meiner Verantwortung allerdings leitet. Ein anderer ist ein Schriftsteller, Thornton Wilder. Er sagt in einem seiner Stücke, wir sind in die Existenz geschüttet wie Würfel. Das heißt völlig zufällig, planlos, absolut ohne Sinn. Er ist ein Mann, der offensichtlich noch Dunkelheit hat über der Frage, wofür er lebt. Ich finde es schön, wenn wir Christus kennenlernen, dass wir sagen, jetzt weiß ich, wofür ich lebe. Ich lebe mit Christus zur Ehre Gottes. Es gelingt mir zwar nicht immer, aber ich weiß, dass er in mir lebt und auch in mir bleibt. Ich denke an die Aussage eines jungen Erwachsenen, der gerade vor einem Vierteljahr etwa sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Er sagte, früher habe ich mir so am Weihnachtsbaum immer die Krippenfiguren angesehen und so den Gesamteindruck. Während jetzt schaue ich immer nur nach dem Kind in der Krippe. Das interessiert mich jetzt am meisten. Man könnte das sicher auch symbolisch verstehen, dass das nicht diese kleine Holzfigur ist, sondern dass es Jesus Christus ist, der ihn jetzt interessiert. Und er sagt, von daher kann ich Weihnachten ganz neu feiern, weil ich den kenne, dessen Geburtstag wir feiern. Und an der Stelle habe ich noch ein oder zwei ganz naive Fragen. Nämlich die Frage, wann feiert man eigentlich einen Geburtstag? Würden Sie zum Beispiel den Geburtstag Ihrer verstorbenen Großmutter feiern? Ich vermute nicht, die meisten wissen noch nicht mehr, wann sie geboren ist. Sondern man feiert Geburtstage normalerweise nur dann, wenn die Leute leben. Wenn sie tot sind, denkt man vielleicht noch dran, aber man feiert den Geburtstag nicht mehr. Dann wäre eine ganz interessante Frage, über die jeder von uns einmal nachdenken könnte, die, ob der Einzelne glaubt, dass dieses Geburtstagskind heute noch lebt. Ich meine, wir wissen, dass Jesus damals 33 Jahre gelebt hat und dann gekreuzigt wurde. Aber seine Freunde sagten, oder auch dieser Soldat, er ist auferstanden, er lebt. Und zwar steht hier sogar ewig. Er wird ewig auf dem Thron David sitzen, sicher nicht in Israel, sondern in der Ewigkeit. Die Frage also, ob das Geburtstagskind lebt. Und dann ist klar, eine Geburtstagsfeier ist immer nur dann bedeutungsvoll, wenn das Geburtstagskind in der Mitte ist, denn man feiert die Feier ja zu seiner Ehre. Und deshalb wäre es schön, wenn die Einzelnen heute Abend nach Hause gehen und einmal überlegen, ob dieses Geburtstagskind in ihrer Mitte ist, wenn sie feiern. Es hat nicht unbedingt was mit der Programmgestaltung zu tun, sondern mit dieser inneren Überzeugung erlebt. Ich finde es schön, wenn wir mit diesem Geburtstagskind sprechen, wenn wir ihm sozusagen gratulieren zu seinem Geburtstag. Nicht in der Weise, dass wir sagen, ich habe irgendwas Schönes für dich, sondern dass wir sagen, ich habe mich selbst für dich. Und das ist sicher das schönste Geburtstagsgeschenk, das wir Jesus machen können. Denn wenn wir sagen, ich habe mich selbst für dich, dann kommt er in meinem Leben neu zur Welt. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Das heißt, er kommt durch mich wieder neu in meine Umwelt hinein und ich lebe dann als Christ. Ich freue mich sehr darüber, dass ich als Christ nicht an irgendwelche christlichen Prinzipien glaube oder an irgendwelche christlichen Jahreszeiten, sondern dass ich an eine Person glaube, die heute lebt. Und deshalb wäre es schön, wenn der Einzelne von uns ins Gespräch käme mit diesem Christus. Steht auch hier in diesem Text sehr schön, da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht, die im Land des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht auf. Da wird in der dritten Person geredet, über ihnen strahlt ein Licht auf. Und dann geht es weiter mit der Anrede du. Du machst des Jubels viel, machst groß die Freude. Das heißt, wo bei jemand das Licht aufgeht, redet er über Gott nicht mehr in der dritten Person, sondern er sagt, du bist es. Und dann redet er mit Jesus Christus im Gebet, ganz persönlich mit diesem Du, und freut sich sicher darüber, weil dieses Licht ihm hilft. Ich dachte gerade, wenn wir hier vorne so diese Weihnachtsbäume sehen, alle Pflanzen wachsen zum Licht. Normalerweise, es sei denn, man baut irgendein Hindernis, wo sie nicht durchkommen. Alle Pflanzen wachsen zum Licht nach oben. Und ich glaube, dass alle Menschen genauso konstruiert sind, dass sie sich normalerweise ausstrecken zum Licht. Ich meine jetzt nicht, dass wir Sonnenanbeter sind, sondern dass wir uns ausstrecken zu Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Und dieses Licht möchte in unserem Herzen sein und dann auch in unseren Augen und in unserem Leben. Als ich vorhin hier zu der Kirche kam, fand ich das schön so, von außen diese leuchtenden Fenster zu sehen. Das heißt, wenn Licht in etwas drin ist, ist das Normale, dass es auch irgendwo herausstrahlen kann, wenn Fenster da sind. Und deshalb wäre es schön, wenn Christus in unseren Herzen ist und in irgendeiner Weise auch aus diesem Leben herausstrahlt. Sicher nicht in der Weise, dass wir perfekt sind, das wäre eine Überforderung, sondern in der Weise, dass seine Liebe uns jeden Tag wieder erreicht, auch immer wieder zurechtbringt und seine Vergebung uns ermutigt. Ich hatte begonnen mit dieser Frage des Lichtes, mit dieser Überlegung zu diesem Gräberfeld. Ich hätte gerne einer von diesen Verstorbenen gewesen sein wollen, aber es funktionierte ja nicht. Ich merkte, es geht nicht darum, Jesus mit meinen optischen Augen zu sehen, sondern ob ich ein offenes Herz habe für ihn. Und wir haben vorhin dieses Lied gesungen. Ich stehe an deiner Krippen hier und ein Vers heißt, O lass mich doch das Krippelein sein, komm, komm und leg dich bei mir ein, dich und all deine Gaben. Und das wäre ein schönes Weihnachtsgebet für uns alle, dass unser Leben solch ein, wie soll ich das sagen, nicht Behälter, das klingt zu sachlich, sondern solch eine Wohnung ist für Christus, in der er sich wohlfühlen kann und die er gestaltet.